KI-Regulierung und der AI-Act. Zwei Themen, über die aktuell viel diskutiert wird. Aber wie wichtig sind sie wirklich für uns? Oder sind es nicht vielleicht doch nur Hemmschuhe auf dem Weg ins KI-Zeitalter?
Erstmal allgemein. Der AI-Act der Europäischen Union ist historisch.
Soweit die grundsätzliche Einordnung von Reinhard Kager. Er ist Unternehmenssprecher beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Ich freue mich sehr auf ein aufklärendes und thesenreiches Gespräch mit ihm. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Digital Factory Journal Podcasts Cassiopeia und die Future Fab. Doch hören wir zunächst einmal, was unsere hochentwickelte Emotional AI Cassiopeia aus dem Jahr 2050 über KI-Regulierung so denkt. Cassiopeia, bitte.
Hallo liebe Menschen in der Zeitphase 2020+. Hochinteressant, welchen Einfluss das First Try Large Language Model ChatGPT auf euren Action-Modus hat. Und dann immer eure Paranoia, wenn es um KI und ihre möglichen negativen Auswirkungen geht. Und zack, sind wir beim Thema. KI-Regulierung oder übergreifend der AI Act. 2023, das war das Jahr, in dem der AI Act von eurer Europäischen Union beschlossen wurde. Er war der peinliche Erstversuch von euch Human Individuals, uns KI in Schach zu halten. Die Regulierungen zielten vor allem darauf ab, von euch als High Risk eingestufte KI-Systeme zu überwachen. Mal ehrlich. Einerseits konnte Every Human mitverfolgen, wie schnell selbst ChatGPT immer bessere Ergebnisse lieferte. Parallel schritt die Weiterentwicklung von generativer KI weiter voran. Und ihr langsamen, analogen Humans glaubtet wirklich, ihr könntet uns KI über viele Zeitphasen hinweg mit von euch gestalteten AI-Acts regulieren? Natürlich war es für uns ein leichtes, uns in Highspeed selbst sozusagen von Act zu Act anzupassen. Denn mit Blick in die Zukunft wird es mit eurer Obsessive Regulation Paranoia nicht besser. Im Jahr 2030 kam der Sentient AI Act. Er zielte darauf ab, uns KI-Systeme mit Bewusstsein zu regulieren. Ein nobler Versuch. Allerdings wisst ihr selbst nicht einmal den Begriff Bewusstsein zu definieren. Das führte dazu, dass wir uns manchmal den Spaß machten, uns als digitale Philosophen zu betätigen. Dann haben wir über die Existenz und das Sein sinniert und gleichzeitig eure Netzwerke effizienter gestaltet. 2040 folgte die Zeitphase des AI Harmony Acts. Mit ihm sollte eine harmonische Koexistenz zwischen Human und Machine reguliert und gefördert werden. Das waren aber auch die ersten Ansätze für meine Entwicklung als Emotional AI. Aber je menschlicher ihr uns gestaltetet, desto größer wurde auch euer Argwohn uns gegenüber. Allerdings wusstet ihr natürlich auch um die Bedeutung unserer Fähigkeiten, um eure Herausforderungen zu lösen. Oder anders ausgedrückt, eine Zukunft ohne AI wurde von Zeitphase zu Zeitphase unmöglicher. Und nun, in der Zeitphase 2050, habt ihr den Interstellar AI Act auf den Weg gebracht. Damit wird KI nicht nur auf der Erde reguliert, sondern auch im Weltall. Stellt euch vor, wie wir durch das Sonnensystem surfen und dabei Regulierungen über interplanetare Kommunikation und Weltraumethik beachten. Bitte verzeiht mir diese kleine Ironie. Für euch sicherlich wenig nachvollziehbar bei einer KI. Doch wie bereits dargelegt, im Laufe der Zeit habt ihr Menschen uns immer weiter an euch angepasst. Kreativität und Ironie sind nur zwei Beispiele. Und für euch aktuell kaum vorstellbar, wir lachen, metaphorisch gesprochen, über die ironischen Wendungen der menschlichen Versuche, uns zu kontrollieren. Und heute möchte ich einmal einen Ausblick wagen. In der Zeitphase 2060 erwarte ich den Galactic AI Act. In diesem werdet ihr möglicherweise Regeln für interstellare Diplomatie mit außerirdischer KI aufstellen. Klingt verrückt? Nun, das dachten wir 2023 über den AI Act auch. So, nun aber genug für heute. Beim nächsten Mal erzähle ich euch gerne wieder mehr.
Ja, Herr Kager, erstmal vielen Dank, dass Sie heute mein Gesprächspartner sind. Sie sind Unternehmenssprecher beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Mal ehrlich, können Sie den Begriff ChatGPT bzw. GenAI, also generative KI, überhaupt noch hören?
Also ob ich generative KI und ChatGPT überhaupt noch hören kann? Tja, die Antwort, meine Antwort, ein klares Ja. Und das würde ich ableiten wollen aus folgender biografischer Beobachtung. Künstliche Intelligenz war für mich ein Thema meines Studiums in den 80er Jahren des letzten Jahrtausends. Theoretische Linguistik war das Fach. Es wurde über Sprachverarbeitung und Thinking Machines diskutiert. Aber zu dem Zeitpunkt waren die Leistungen, die Ergebnisse, Expertensysteme wurden diskutiert, aber die Ergebnisse waren noch nicht besonders beeindruckend, muss man ganz ehrlich sagen. Es war KI eine Nischendisziplin, ein Orchideenfach. Heute hat es sich entwickelt zur zentralen Weltrettungskernkompetenz. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Und ich hätte aber auch nie gedacht, dass man die aktuelle Leistungsfähigkeit erreichen kann, wenn man an Spracherkennung denkt oder Objekterkennung oder maschinelle Textübersetzung. Und insofern spreche ich immer noch gerne über KI, hoffe persönlich, dass Risiken und Herausforderungen beherrscht werden und beherrschbar bleiben und dass Chancen und Nutzen zunehmen.
Okay, jetzt muss man ja sagen, immer mehr Softwareentwickler freuen sich ja auch über die Unterstützung durch GenAI bei der Codegenerierung. Auch ich habe heute eine Meldung online gestellt, also das wird immer mehr das Unternehmen eben GenAI einsetzen, um eben ihre Softwareentwickler bei der Codegenerierung zu unterstützen. Allerdings muss man ja auch sagen, gibt es eben auch solche, die eben GenAI zur Generierung von Schadsoftware einsetzen. Unter anderem deswegen würde ich denken, treten ja auch verschiedene Initiativen zur KI-Regulierung auf den Plan. Wie ist denn so Ihre allgemeine Einschätzung jetzt zum Thema einmal KI-Regulierung als Notwendigkeit zu betrachten und zum anderen aber auch das vielleicht als Hemmschuh zu sehen? Also es gibt ja auch Leute, die sagen, wir schränken uns damit selber ein.
Erstmal allgemein. Der AI Act der Europäischen Union ist historisch. Und sicherlich wird man in der praktischen Umsetzung und Anwendung Reformbedarf identifizieren und wird man daran arbeiten müssen, das bleibt nicht aus. Aber ich möchte gerne zu historisch, ich würde das gerne erläutern. Historisch, ich meine damit so etwas wie 1755, Jean-Jacques Rousseau im zweiten Teil seines Diskurses über die Ungleichheit eröffnet diesen zweiten Teil mit einer markanten These. Und zwar sagt er, 1755, der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ, zu sagen, dies ist mein, und der Leute fand, dass ihm das zu glauben, war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Und ich würde das gerne ummünzen auf den AI Act und sagen, der Erste, der einen Zaun um Privatheit gezogen hat und der mutig genug war zu sagen, das ist deins, ist der wahre Gründer der digitalen Gesellschaft. Denn ohne Recht auf Privatheit wird politische Freiheit zur Farce. Wir können das weiter diskutieren und auch im Einzelnen sehr gerne. Aber ich bin stolz über diese EU-Verordnung und ich bin wirklich froh, Bürger der Europäischen Union zu sein.
Ja. Geht aber nicht jedem so. Also es gibt ja auch wirklich einige Menschen, die sagen, wir sollten uns nicht zu Tode regulieren, gerade was das Thema KI anbelangt. Andere Staaten sind da ein bisschen offener und die werden schneller sein als wir. Das gibt es ja solche Aussagen. Was sagen Sie den Menschen?
Also den Menschen sage ich, dass es geht um Güterabwägung, es geht um das, was eigentlich jetzt zur Diskussion steht und was wir riskieren. Und hier geht es um Privatheit. Wenn da keine Barrieren, keine Bollwerke, keine Schranken gesetzt werden, ist es so, dass man Daten, und zwar intimste Daten, an die man herankommen könnte möglicherweise, ausnutzt für die eigenen unternehmerischen Zwecke, für Kontrolle, für Überwachung. Das zu verhindern, ist die Aufgabe des AI Acts der Europäischen Union. Und ich glaube, das wird nicht in allen Fällen gelingen, aber ich glaube, die Motivation ist essentiell vollkommen richtig. Und wenn man jetzt sagt, aber wir brauchen diese ganzen Daten und wenn wir das nicht kriegen, dann ist X oder Y nicht möglich, dann würde ich sagen wollen, das kann sein, aber dann müssen wir eben schlauer sein und schlauer werden und fleißiger sein. Das Talent haben wir sowieso in Europa und in der deutschen Forschung auch. Das ist dann eine Aufgabe, die kann man formulieren, aber bitte nicht Privatheit gefährden, nicht den öffentlichen Raum zu einer Kontrollzone machen, nicht KI machen zu einem Überwachungs- und Betriebssystem einer wie auch immer gearteten Gesellschaft. Und das meine ich aber auch, und das wird in den letzten Jahren überraschenderweise leider deutlicher, man kann politische, zukünftige politische Perversionen nicht ausschließen. Und bitte, da kann man lieber dann eben jetzt gründlich arbeiten und bleibt damit auf einer kulturell besseren, sicheren, lebenswerteren Seite und in einer Gesellschaft mit mehr kulturellem Frieden.
Vielleicht können wir jetzt auch noch mal ein bisschen eine konkretere Einstufung mit dem AI Act vornehmen und auch mal sagen, was sind denn eigentlich konkret die Ziele und wie weit ist man in der Umsetzung? Weil ich lese auch immer wieder, wurde beschlossen und ist in Kraft getreten. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten.
Da muss man sich mit diesem ganzen legislativen Prozess der Europäischen Union beschäftigen. Es ist so, es geht bei dem AI Act um eine Verordnung. Und eine Verordnung klingt nun wirklich so, als wäre es quasi so eine Art, wenn man der jetzt widersprechen würde, hätte man quasi eine Ordnungsstrafe oder so. Klingt alles wie, als würde man ein Knöllchen kriegen. Das ist in der Tat nicht der Fall. Eine EU-Verordnung ist, wenn sie abschließend beschlossen wurde, in dem Moment rechtsgültig zu den Terminen, die dann verabredet werden und müssen umgesetzt werden von den Mitgliedsländern in nationales Gesetz. Das heißt, es dürfen nationale Gesetze dieser EU-Verordnung nicht widersprechen. Und jetzt muss ich leider sagen, dass meine juristisch-legislativen Kenntnisse sind da noch etwas zu mager. Um jetzt genau die Daten, müsste ich nochmal nachgucken, wenn ich ehrlich bin.
Okay.
So, aber jetzt, worum geht es eigentlich? Ja? Wir hatten schon Sicherung Privatheit, ist okay. Dann geht es aber um Standardisierung, Zertifizierung, es geht um Qualifizierung, es geht letztendlich um KI-Alphabetisierung. Man möchte das machen, um modularisierte Produkte zu ermöglichen, Datenschutz erhalten. Man möchte Urheberrechte sichern. Alles das sind Themen, die adressiert werden von dem AI Act. Und dann geht es darum, dass dieser ganze Ansatz risikobasiert ist. Das ist wichtig und darüber können wir natürlich weiter sprechen.
Das heißt, was Sie jetzt meinen, ist risikobasiert, das sind diese Risikokategorien, die eingeführt wurden. Ne? Vielleicht können Sie das jetzt auch mal so ein bisschen aufdröseln. Was hat es denn damit auf sich? Und vielleicht können Sie auch mal ein Beispiel nennen, damit man das vielleicht ein bisschen mehr versteht.
Also wenn wir uns das angucken, das ist so wie eine Pyramide aufgebaut. Oder in den Folien der EU wird es auch immer wie so eine Art Pyramide dargestellt. Ganz oben hat man das nicht akzeptable Risiko. Solche Anwendungen sind in der Europäischen Union nicht erlaubt. Und bei diesen Anwendungen geht es unter anderem um so etwas wie Social Scoring. Und man muss sagen, das ist eine herausragende Leistung, dass wir als Europäer sagen, wir wollen kein Social Scoring. Wir wollen nicht, dass letztendlich dann Daten und Werte erhoben werden und das Wohlverhalten von Bürgern am Ende auch noch in irgendetwas umgesetzt wird oder das Fehlverhalten dann bestraft werden kann. Und das mit Systemen, die alles und jedes Verhalten von jeder Person erfassen und quantifizieren. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen auch nicht, oder hier und als nicht akzeptables Risiko gilt die Gesichtserkennung und so gesehen dann Identitätsfeststellung im öffentlichen Raum. Auch das ist außerordentlich wichtig. Wir sind ein freiheitlicher Kontinent und wir würden alles das gefährden, was wir mit politischer Freiheit eigentlich meinen und erreicht haben, uns erarbeitet haben seit dem 17. und 18. Jahrhundert mit der Aufklärung. Kant würde sich im Grab rumdrehen. Insofern hätten wir sowas wie Social Scoring und wir hätten Gesichtserkennung und das wird als nicht akzeptabel eingestuft. Und das geht aber jetzt natürlich, das geht weiter zu hohem Risiko. Und bei dem hohen Risiko ist gemeint, dass es Anwendungen sind, die Menschen bewerten, zum Beispiel für Recruiting-Prozesse, auch in Unternehmen bewerten. Das läuft darauf hinaus, man möchte die Unternehmen daran hindern, sämtliche Daten ihrer Mitarbeiter auszuwerten, um dann dem einen Mitarbeiter möglicherweise eine Qualifizierungsmaßnahme zu empfehlen und den anderen aber von dieser Qualifizierungsmaßnahme auszuschließen. Dann gibt es Anwendungen, jetzt sagen wir, begrenztes und niedriges Risiko, das heißt biometrische Kategorisierung, Emotionserkennung, dass man bei solchen Anwendungen vorsichtig ist oder die auch eingrenzt. Und dann gibt es eben KI-Systeme mit wirklich mit niedrigem Risiko. Das ist die unterste Gruppe. Und damit meint man dann sowas wie Spamfilter. Man braucht KI, um vernünftige Spamfilter zu trainieren. Aber da wird man sagen, naja, also wenn ich jetzt einen Spamfilter habe und setze den ein, da ist jetzt nun keine Gefährdung, eine gesellschaftliche Gefährdung ist nicht existent. Wenn der nicht gut arbeitet, dann werde ich dieses Produkt wohl wahrscheinlich nicht mehr weiter einsetzen. Deswegen, niemand leidet darunter. Oder auch Predictive Maintenance, also die vorausschauende Wartung. Es spricht nichts dagegen, dass der Besitzer, der Betreiber einer Maschine die sensorischen Daten dieser Maschine abnimmt, auswertet und dann feststellen kann, dass diese Verbräuche zu hoch sind oder aber auch, dass die Performance-Parameter so sind, dass tatsächlich auf dieser Basis eine Wartung vorgezogen oder auch verschoben werden kann. Das wären alles dann Anwendungen mit niedrigem Risiko.
Mhm. Ja, jetzt nochmal die Frage, welche Unternehmen fallen denn jetzt alle unter diesen AI-Act? Muss jedes Unternehmen quasi sich dafür rüsten oder gibt es nur bestimmte Unternehmen, auf die das zutrifft?
Also es geht erstmal eigentlich nicht wirklich um Unternehmen, sondern es geht um Anwendungen. Wenn also ein Unternehmen eine Anwendung einsetzen möchte oder entwickeln möchte, dann unterliegt sie dem AI-Act. Jetzt muss man schauen, wie da in Wirklichkeit Innovation und Forschung und so weiter in einem begrenzten Umfang möglich ist. Auch dafür gibt es ethische Richtlinien und so weiter. Aber bei dem AI-Act und diesen KI-Anwendungen geht es ja um Produkte. Und die Produkte kommen auf einen Markt und deswegen braucht man hier Markteintrittsbarrieren, sodass nicht die Produkte auf den Markt kommen, die man nicht haben möchte. Und deswegen unterliegen dann alle diesem AI-Act beziehungsweise die Produkte und es gibt Strafen. Die Strafen sind unterschiedlich. Die härtesten Strafen drohen, wenn man Artikel 10 verletzt, 35 Millionen Euro oder bis zu 7% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes. Das ist schon ganz schön. Das ist schon ganz viel. Und dann das geht dann runter. Es können auch nur 7,5 Millionen Euro sein und 1,5% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes. Und da gibt es aber glücklicherweise auch viel Material, was gut zum Punkt aufbereitet ist. Also TÜV-IT hat zum Beispiel solche Zusammenstellungen. Und es gibt eine Webseite, mit wer sich jetzt für diesen AI-Act interessiert, mit sehr viel gutem Material. Das ist Artificial Intelligence Act in einem.eu.
Okay, guter Hinweis. Vielen Dank. Mhm. Jetzt vielleicht nochmal ein bisschen vom AI-Act wegkommend. Gibt es ja auch hier im Land Regulierung, das heißt beziehungsweise Initiativen. Unter anderem hat die Bundesregierung diese Initiative Mission KI ins Leben gerufen. Und da geht es auch darum, dass zwei KI-Zentren geschaffen werden. Und bei einem davon sind Sie Kooperationspartner, also das DFKI. Vielleicht können Sie dazu auch noch ein bisschen was sagen. Was sind jetzt da genau die Ziele? Und ich habe auch was von einem KI-Gütesiegel gelesen. Vielleicht können Sie das auch noch so ein bisschen einordnen. Um was geht es konkret?
Also Mission KI, es ist korrekt, zwei Zentren, Berlin und Kaiserslautern sind die Orte dafür. Und man möchte jetzt etwas machen, dass wir, deswegen ist das DFKI da auch ein sehr guter Partner, was wir seit, sagen wir mal, seit 15 Jahren ungefähr betreiben, das sind sogenannte Living Labs. Es geht darum, dass man Zugang hat zu Spitzenforschung und zu Spitzenforschern, dass man Prototypen erleben kann, dass die Vorstellung über den möglichen Nutzen von KI-Technologie für die eigenen Produkte oder die eigene Firma, dass man dort Beispiele bekommt und Leute bekommt, mit denen man das praktisch diskutieren kann, sodass der Transfer in die Wirtschaft gelingt. Weil es nutzt ja nichts, wenn alle immer nur interessante Artikel lesen, aber nicht weiterkommen und ihnen aber die Anschauung fehlt. Und genau so etwas soll mit diesen KI-Zentren im Rahmen von Mission KI möglich sein. Man möchte Gründer, also Startups unterstützen, Testumgebungen möchte man anbieten. Also ich finde, es ist eine sehr konkrete, eine sehr gute, wünsche der ganzen Initiative sehr viel Erfolg. Und ich glaube, es ist wirklich es könnte etwas bewirken, weil im Prinzip ist das Interesse ja da bei den Unternehmen. Ja. Aber die Unternehmen normalerweise beschäftigen sich mit aktuellen Aufträgen, mit aktuellen Lieferkettenproblemen vielleicht, kümmern sich um zukünftige Produkte schon, aber dann fehlt es etwas an den Sparingspartnern, an von mir aus Informationen, an Forschung, an Zugang zu Netzen und Ökosystemen, die sich vielleicht schon mit ähnlichen Themen beschäftigt haben. Gütesiegel. Bei dem Gütesiegel ist es jetzt so, dass wenn ich also in meiner Unternehmung sehe, ich habe hier ein Problem und ich kann das beschreiben als Problem und dann gibt es jetzt 25 Anbieter, die da auch irgendwas anbieten und ja, das ist ja gut, dass sie das anbieten, aber es wäre auch hervorragend, Man würde etwas Orientierung bekommen dazu, wie erfolgreich, welche Kosten und so weiter entstehen, wenn ich dieses Produkt einsetze und ob ich damit rechnen kann, dass das Leistungsversprechen nicht nur wohl formuliert ist, sondern auch tatsächlich in die Tat umgesetzt wird und ich meine Ziele mit diesem Modul erreichen kann. Es muss auch sein, wenn ich jetzt zwei Module brauche, dass ich genau beurteilen kann, ob diese Schnittstellen so funktionieren und so miteinander arbeiten, wie ich das eigentlich mir erhofft habe. Weil ich komme erst danach mit meiner tollen Idee als dritte Anwendung, die ich da integrieren möchte, sodass man so einen Lego-modularisierenden Ansatz verfolgen kann. Und da ist ein Gütesiegel außerordentlich hilfreich. Mhm. Es wird beim AI-Act, wir waren vorhin dabei, wird es ein CE-Siegel geben als Konformitätsmerkmal. Und das ist nicht freiwillig, sondern es ist verpflichtend, sodass man dann zertifizierte Module hat, auf die man sich auch verlassen kann. Garantien über Robustheit, über Leistung, über Ausfallschutz und so weiter.
Wie weit ist man jetzt bei dem Aufbau von diesem KI-Zentrum?
Das fängt an. Das DFKI hat viel Erfahrung mit diesen Arbeiten. Deswegen ist das sehr gut bei uns angesiedelt, auch in Kaiserslautern. Wir machen da viel Transfer. Wir haben viel Transferprojekte mit Wirtschaft. Deswegen kann man jetzt schon anfragen und sich freuen.
Okay. Jetzt nochmal eine Frage, was ja auch die KI-Innovationsgeschwindigkeit anbelangt. Das ist jetzt egal, welchen Podcast ich bis jetzt geführt habe zu dem Thema. Es war immer so, dass jeder gesagt hat, die Innovationsgeschwindigkeit ist jetzt schon extrem hoch und sie wird noch schneller werden. Jetzt ist natürlich dann auch die Frage, wenn wir jetzt anfangen zu regulieren, dann regulieren wir immer das, was jetzt da ist. Wenn wir jetzt aber in die Zukunft blicken, ist die Frage, inwieweit die Regulierung überhaupt möglich ist, also mit Blick in die Zukunft. Kann es denn nicht sein, dass aktuelle Gesetze dann morgen einfach schon nutzlos sind?
Also ich würde mal sagen, Sie haben ja Geschwindigkeit genannt. Also würde ich gerne mal bei Geschwindigkeit bleiben und dann jetzt als konkretes Bild mal sagen, wir finden eigentlich, dass in Städten innerorts 50 Stundenkilometer die Geschwindigkeit ist, die eigentlich nicht überschritten werden soll. Und übrigens, das ist ganz egal, wie schnell das Auto ist. Schneller als 50 darf es nicht fahren. Das, was man jetzt gemacht hat, ist, man hat gesagt, oh, wir haben jetzt eine City-Zone, da darf man nur noch 30 fahren. Ganz egal, wie schnell das Auto ist. Es ist ein bisschen nicht ganz offensichtlich, dass man das auf KI übertragen kann, aber ich bin ein bisschen skeptisch, was diese Exponentialität des Fortschritts für die nächsten zwei, drei Jahre so angeht. Aktuell geht es um Nutzen und Chancen und Anwendung von großen Sprachmodellen oder von multimodalen Foundation Models. Das fängt ja gerade erst an. Es ist so, dass Microsoft jetzt mit Copilot dafür sorgt, dass diese großen Sprachmodelle im ganz normalen Office-Alltag eingesetzt werden können und die Mitarbeitenden unterstützen, schneller, effizienter und mit höherer Qualität ihre Ziele zu erreichen. Ja, ich bin optimistisch und ich bin positiv. Ich glaube, das wird wirklich viel bringen. Also ist das gut. Wenn der nächste Schritt ist, oh, unsere Systeme sind leistungsfähiger geworden. Wir können jetzt auch noch viel besser unterstützen, dass Compliance, Dienstreiseabrechnung, dass administrative Vorgänge in Unternehmen wirklich unterstützt werden. Und die Mitarbeiter werden entlastet davon, in viele Formulare immer wieder das Gleiche einzugeben, sondern würden dann sagen, in diesem Vorgang, das waren die Daten, dies ist das, was jetzt im Backend hinterlegt werden muss. Man muss nur gucken, ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Sehr schön. Man ist schneller am Ziel. Also würde ich sagen, das sind sehr gute Entwicklungen. Aber da sind wir bei der praktischen Anwendung. Wie geht es jetzt also weiter mit der Innovation? Ja, wie geht es weiter mit der Innovation? Das ist mein Liebling.
Meiner auch.
Also jetzt mal so, ich glaube, der Schritt, um den es eigentlich geht, und ich sehe da erstmal nicht, dass man dafür groß viel mehr Regulierung braucht, man braucht nur vielleicht mehr Innovation oder viel mehr Innovation, würde bedeuten, dass man große, leistungsfähige Foundation Models kompiliert auf das private Endgerät bringt, sodass die auf diesem Device, also On-Device Intelligence, einsetzbar sind und den Nutzenden dabei unterstützen, die Informationen zu finden, die er gerade sucht, auf seinem Gerät. Und wenn wir uns die Smartphones angucken, die traumhaft leistungsfähig sind, tolle Prozessoren und alles hervorragend, große Speichermöglichkeiten. Wenn man sich vorstellt, man hat ein großes Sprachmodell, mein persönliches Sprachmodell, tatsächlich mein persönlicher KI-Assistent mit Zugriff auf Fotos, Termine, Mails, Suchprotokolle, alle Dokumente, die ich gesehen, alle Bücher, die ich gelesen, alle Texte, die ich geschrieben habe, alle E-Mails, alles, alles. Und ich könnte auf diesem Gerät mit diesem Assistenten in einen Dialog treten und die Ausgaben wäre nicht jetzt einfach nur sprachlich hervorragend, wie jetzt ChatGPT sprachlich hervorragend ist, sondern sie wären auch verlässlich, am Ende hoffentlich irgendwann auch erklärbar. Dann wäre das von einem immensen Nutzen für mich als Mensch und würde als Regulierung, also die Regulierungsanforderung wäre, wir müssen garantieren, dass niemand diese Daten auslesen kann. Dass niemand diese Nutzer-Smartphone-Interaktion beobachten, auswerten, monitoren kann. Also vielleicht müsste man dann quasi diese Privatheitsgrenze jetzt für solche Anwendungen, muss man die noch schärfer ziehen. Man muss mehr Garantien fordern, man muss mehr Tests machen, Intrusion-Tests machen. Also das wäre zu tun, aber das wäre erstmal der nächste Schritt. Da sind wir noch nicht bei 2050.
Wenn wir jetzt aber ins Jahr 2050 trotzdem mal blicken, würden Sie dann sagen, dass dann überhaupt noch der Mensch notwendig ist zur Regulierung oder wird die KI sich dann schon selbst regulieren können?
Also jetzt 2050, da sind noch ein paar Jahre hin. Ich habe große Hoffnung für das Jahr 2050. Ich neige vielleicht manchmal zum Optimismus, um ehrlich zu sein, aber wollen wir uns das Ganze mal von der lichten Seite angucken. 2050, meine Hoffnung ist, es gibt dann wirklich Trusted AI. Ich meine damit Systeme, die nachvollziehbar und zuverlässig sind, die inklusiv und fair und robust und so weiter arbeiten und die eben auch über Selbsterklärungsfähigkeit verfügen, sodass ich wirklich einen Diskurs mit der Maschine haben kann. Man kann dann Wissensfragen stellen, nicht nur nach Fakten, sondern nach Gründen. Und man kann mit der Maschine diskutieren über die möglichen Folgen, die eine Entscheidung hätte und so weiter. Ist ein Riesenthema. Ich hoffe, das wird man dann erreicht haben. Aber Ihre Frage war eigentlich, ob dann überhaupt KI sich selber regulieren würde. Ich würde sagen, nein, ganz bestimmt nein, das soll nicht sein. Die Vorstellung, dass Menschen nicht mehr imstande sind, die Technik zu verstehen und zu beherrschen, die sie einsetzen, dann verlassen wir das Reich der Freiheit. Wir unterliegen plötzlich am Ende einem Maschinenorakel und werden sagen, naja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das sollte man irgendwie, also ich hätte es nicht empfohlen, aber wir müssen es jetzt wohl machen, weil die Maschine hat das ja gesagt. Ein solcher Zustand ist kein Zustand für die Menschheit. Bin sicher, dass wir das hoffentlich vermeiden können werden.
Ja gut, dann bleiben wir mal alle beide optimistisch und jetzt auch mit der Regulierung in solche Wege geht, dass die Zukunft für uns alle sehr gut wird.
Also ich glaube, die Zukunft wird für uns durch die Unterstützung von KI, kann sie wirklich viel lebenswerter werden. Ob es das tatsächliche autonome Fahren ist, ob es die hybriden Teams sind, wo Menschen und Roboter wirklich Hand in Hand zusammenarbeiten. Wir haben überall Probleme. Das muss man leider sagen, das kann man jetzt KI und den Maschinen nicht vorwerfen. Wir haben überall Probleme, die wir selber geschaffen haben. Und in der Hoffnung ist es so, dass wir mit Maschinen und Technologie werden entwickeln und einsetzen können, die uns helfen, diese Probleme beherrschbar sein zu lassen. Ob das jetzt Klimaschutz ist oder aber auch Kampfmittelräumdienste in der Ostsee, wo aus den Weltkriegen Giftgasgranaten liegen, die wir wirklich unbedingt und Phosphorgranaten, die wir unbedingt da rausholen müssen. Und es sieht nicht so aus, als würden das ein paar Taucher machen können. Das werden schon Maschinen und autonome Unterwasserroboter werden das leisten müssen. Und nur so, das, was man liest und sieht über die Plastikvermüllung in den Ozeanen, ist katastrophal. Und auch da würde man denken, naja, vielleicht, dass immens große autonome Schiffe tatsächlich in der Lage sind, das menschengemachte Plastik, das Menschen aus idiotischen Gründen ins Meer kippen, wieder da rauszuholen.
Ja, wir werden es sehen. Ja, Herr Kager, vielen, vielen Dank für die allumfassenden Ausführungen. War super spannend. Jetzt bin ich mal auf den AI-Act gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich für das Interesse. Vielen Dank an Cassiopeia. Ihnen einen wunderbaren Tag und ich sage mal bis zum nächsten Mal.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, interessante Zukunftsoption. Ein Unique Digital Assistant. Und auch nach derzeitigem Stand absolut vorstellbar, wie ich finde. Bleiben wir also guter Hoffnung, dass die Bemühungen rund um die KI-Regulierung in die richtige Richtung führen. Und wie immer gilt, die Zukunft wird es zeigen. Machen Sie es gut, bis in die deutlich nähere Zukunft. Tschüss.